freue mich sehr, in diesen Tagen bei Ihnen zu sein. Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend gekommen sind. Aber vielleicht sind Sie überrascht über das Thema. Von Christen erwartet man ja normalerweise, dass sie eher über den Glauben reden, als dass sie über das Zweifeln reden. Aber, und wir haben das bereits in der Einleitung gehört, Zweifeln ist sehr, sehr wichtig. Und ich würde es sogar noch positiver formulieren, als Thomas es formuliert hat. Zweifeln ist enorm wichtig. Und das ist auch mein erster Punkt. Ich möchte Sie heute Abend einfach einmal ermutigen, gewisse Dinge in Ihrem Leben zu hinterfragen. Ihren Glauben, Ihre Weltanschauung. Was glauben Sie eigentlich? Warum glauben Sie das, was Sie glauben? Und ist das, was Sie glauben, wirklich ein Fundament in Ihrem Leben? Und zwar ein Fundament, das eben nicht nur in den Sonnentagen funktioniert, sondern eben auch in den stürmischen Tagen. Wissen Sie, nur wenn Sie rechtzeitig solche Fragen stellen, können Sie in Ihrem Leben noch etwas ändern, damit es nicht irgendwann einmal wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Natürlich gibt es viele Dinge, die müssen wir einfach glauben. Wir glauben zum Beispiel alle heute Abend, dass die Decke da oben nicht runterfällt. Ich gehe davon aus, niemand stand vor 2 Stunden vor diesem Haus und hat sich gefragt, hält die Statik wirklich? Wir glauben das. Und wir glauben das sogar so intensiv, dass wir seelenruhig hier sitzen und wir rechnen damit, dass wir so ungefähr in einer Stunde gesund wieder nach Hause gehen können. Wir glauben das. Aber wissen Sie, hin und wieder wäre es gut, man würde zweifeln. Sie haben sicher von diesem Unglück gehört in Bad Reichenhall, als in der Eissporthalle die Decke zusammengebrochen ist. Es gab damals 15 Tote. In dieser Situation wäre es absolut sinnvoll gewesen, man hätte hinterfragt. Man hätte angefangen zu zweifeln. Aber jetzt stellen Sie sich einmal vor, 5 Stunden vor dem Unglück wäre jemand vor dieser Sporthalle gestanden und hätte gesagt, bevor ich jetzt diese Sporthalle betrete, bitte ich Sie, prüfen Sie noch einmal die Statik. Man hätte ihn für verrückt gehalten. Und so bleibt uns in vielen Fällen nichts anderes übrig, als einfach zu glauben. Und das Gute an der ganzen Sache ist, dass meistens auch das geschieht, was wir erwarten. Das heißt, wir müssen glauben, dass das Essen oder der Kaffee nicht vergiftet ist. Wir glauben, dass der Automobilist, der von uns entgegenkommt, die Kurve nicht schneidet. Wir glauben, dass diese Decke da oben bleibt. Und wie ich schon gesagt habe, das Gute ist, dass in ganz vielen Fällen genau das passiert, was wir erwarten, was wir glauben. Aber eben manchmal wäre es doch gut zu zweifeln und ein Stück zu hinterfragen. Und jetzt ist es klar, das gilt natürlich nicht nur für die alltäglichen Dinge, sondern das gilt ganz speziell auch für unseren Glauben und auch für unsere Weltanschauung. Wissen Sie, es gibt Menschen, die glauben und tun prinzipiell immer dasselbe. Ich karikiere ein bisschen. Da sagt jemand, ich esse und habe schon immer das und das zum Frühstück gegessen. Und ich werde auch immer das und das zum Frühstück essen. Wenn man dann zurückfragt, warum tun Sie das, dann sagen Sie, ja, mein Vater hat das schon immer gegessen. Und mein Großvater und mein Urgroßvater. Und dann geht das zurück bis zu Adam und Eva. Die haben vermutlich auch schon immer das und das gegessen. Und wenn man dann einmal fragt, ja, möchten Sie nicht etwas Neues ausprobieren? Dann sagen manche, nein, ich bleibe einfach dabei. Und so machen es manche auch mit dem Glauben. Manche sagen, ich bin evangelisch. Manche sagen, ich bin katholisch. Manche sagen, ich bin noch irgendetwas. Und wenn man sie fragt, warum sie das sind, dann sagen sie, meine Eltern waren schon und meine Großeltern und meine Urgroßeltern. Und wenn man dann einmal fragt, ja, möchten Sie nicht etwas Neues wagen, dann antworten viele, nein, ich bleibe dabei. Ich war das und bleib das. Ich verändere nichts. Ich finde das im Grunde genommen schade. Wissen Sie, wenn Sie nie hinterfragen, werden Sie im Glauben oder im Leben auch in gewissen Fragen nicht weiterkommen. Und darum ermutige ich Sie noch einmal, hinterfragen Sie mal Ihren Glauben. Was glauben Sie? Warum glauben Sie das, was Sie glauben? Und ist das Fundament? Wissen Sie, ich bin immer wieder erstaunt über Kinder. Die gefallen mir so, die kleinen Möpse. die fragen ja einem Löcher in den Bauch. Die interessieren sich, die wollen Neues wagen. Da fragt zum Beispiel ein Kind, warum können Vögel fliegen? Tolle Frage. Warum ist der Opa gestorben? Warum müssen Kinder sterben? Warum sehen Kinder so verschieden aus? Also Kinder sind neugierig, Kinder wollen weiterkommen, die wollen Neues wagen. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir Erwachsenen nicht mehr den Mut zu hinterfragen und auch Neues zu wagen? Haben wir Angst? Vielleicht vor unbequemen Konsequenzen oder Antworten? Leben wir so ein bisschen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß? Darum noch einmal, fragen Sie einmal, was glaube ich? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und vor allem ist das, was ich glaube, auch Fundament in Ihrem Leben. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch im Sterben und im Tod. Natürlich möchte ich in diesen Tagen auch, dass Sie Jesus kennenlernen. Und dass Sie zum Glauben an ihn kommen. Das ist gar keine Frage. Wissen Sie, ich finde es manchmal schade, dann gibt es Menschen, die nennen sich Christen. Sie gehen auch irgendwie in eine Kirche. Aber von Jesus und von den Hauptaussagen der Bibel haben sie im Grunde genommen keine Ahnung. Oder, und das finde ich manchmal noch trauriger, es gibt Menschen, die haben sich bewusst vom christlichen Glauben verabschiedet. Sie sind konsequent, sie sind aus der Kirche ausgetreten, aber sie haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Sie sagen, ich kann mit diesem Jesus nichts anfangen, aber sie haben keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, und das finde ich einfach schade. Und darum habe ich gedacht, heute Abend, es ist der erste Abend, ich erzähle Ihnen einfach einmal einige wichtige Dinge über Jesus. Und zwar nicht so, wie er im Spiegel oder in der Blickzeitung an Weihnachten oder Ostern manchmal beschrieben wird, sondern so, wie er in der Bibel beschrieben wird. Ich denke, es ist uns allen klar, Jesus Christus ist die Schlüsselfigur in der Bibel. Nun werden Sie vielleicht noch einwenden, aber hören Sie mal, wenn man schon über den Glauben nachdenkt, warum können wir dann nicht einfach allgemein über Gott nachdenken? Warum müssen wir über Jesus nachdenken? Sie sagen vielleicht, ich glaube an Gott, aber mit diesem Jesus kann ich einfach nichts anfangen. Nun, Sie dürfen so denken. Aber nur, wenn Sie wissen, wer dieser Jesus ist. Und warum Sie mit ihm nichts anfangen können. Und darum, das ist mein zweiter Punkt, möchte ich jetzt einfach so einige Dinge mit Ihnen teilen über das Leben von Jesus. Jesus ist vor ungefähr 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden. Er ist aufgewachsen im Haus eines Zimmermanns. Eigentlich war sein Vater war Handwerker, er war Häuserbauer. Mit größter Wahrscheinlichkeit hat Jesus auch diesen Beruf erlernt. Da staunen Sie jetzt vielleicht, aber Jesus war ein Handwerker. Also der konnte mit Händen arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht hat er Schwielen an den Händen. Auf jeden Fall, dieser Jesus war ein Handwerker. Mit ungefähr 30 Jahren trat er zum ersten Mal öffentlich auf, und zwar am Jordan. Das war ein Fluss. Und an diesem Fluss gab es eine Buß- und Taufbewegung. Johannes der Täufer war so ein Stück der Auslöser. Es strömten viele, viele Menschen zu diesem Fluss und ließen sich taufen. Und irgendwann kam nun auch Jesus zu diesem Fluss. Johannes sah ihn und er erschrak. Aber dann drehte er sich zu den Leuten und er sagte, schaut einmal, das ist er jetzt. Das ist der, der kommen wird, um den Menschen die Sünden zu vergeben. Wörtlich heißt es, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Die Menge drehte sich um und sie sahen, wie Jesus langsam herunterkam zu Johannes. Und dann bat er ihn, sich ihn taufen zu lassen, ihn zu taufen. Aber Johannes wehrte sich, er sagte, nein, eigentlich müsstest du mich taufen, aber Jesus Christus bestand darauf, von Johannes getauft zu werden. Kurze Zeit später trat Jesus auf, er hat selber Menschen um sich herum versammelt und er fing an zu predigen. Und die Kernaussage seiner Predigten lautete, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Immer mehr Menschen strömten zu ihm und sie fingen an zu fragen, ist er es wirklich? Ist er der Messias? Ist er der Erlöser? Ist er wirklich der Retter der Menschheit? Jesus Christus kümmerte sich um viele angeschlagene Menschen. Er hat zum Beispiel kranke Menschen geheilt. Er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Und einige Male hat er sogar Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt und seinen Angehörigen gegeben. Da war ein junger Mann in der Stadt Nain viel zu früh gestorben. Als Jesus in diese Ortschaft kam, fand gerade die Beerdigung statt. Jesus trat zu dieser Mutter dieses jungen Mannes und jetzt überlegen Sie einmal in dieser Situation, wie hätten Sie reagiert? Was hätten Sie zu dieser Mutter gesagt? Wir hätten versucht, sie zu trösten, nicht wahr? Wir hätten ihr vielleicht gesagt, weine. Es ist schlimm, was du hier erlebst, wenn ein junger Mann aus blühendem Leben stirbt. Das ist furchtbar. Wir hätten versucht, die Mutter zu trösten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so geht's mir. Wenn ich Menschen in solchen Situationen tröste, merke ich immer, meine Worte sind so leer und hohl. Kennen Sie das? Da ist kein Trost dabei, oder? Jesus handelt ganz anders. Er sagt zu dieser Mutter, weine nicht, ich bin ja da. Und dann hat er diesen jungen Mann ins Leben zurückgeholt und der Mutter gegeben. Jesus zog durch das Land und die kaputten Existenzen krochen aus den Löchern. Darf ich Sie einmal fragen, ist schon einmal eine Prostituierte zu Ihnen gekommen und hat geweint, weil es so schrecklich ist, seinen Körper fremden Männern für Geld zu verkaufen? Hat Ihnen ein Mann schon einmal unter Tränen gesagt, wie sich das furchtbar anfühlt, wenn man mit seinen Trieben nicht fertig wird? Hat Ihnen ein Soldat schon mal gesagt, wie das ist, wenn man auf dem Schlachtfeld einen Menschen erschießt? Ich sage Ihnen, warum diese Menschen nicht zu uns kommen. Die spüren unsere kalten Herzen. Die spüren irgendwo, wir könnten sie verurteilen, wir haben zu wenig Liebe für sie. Aber ihr Lieben, alle diese Menschen sind zu Jesus gekommen. Die Sünder, die Zöllner, die Verbrecher, die Prostituierten, alle sind gekommen und hatten Vertrauen. Dann zog Jesus hinauf nach Jerusalem. Die Theologen der damaligen Zeit hatten Riesenprobleme mit ihm. Sie hatten nämlich Angst, dass Jesus das Volk in einer Art und Weise beeinflussen würde, wie sie das nicht wollten. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da war viel Neid und viel Eifersucht im Spiel. Schließlich haben sie ihn gefangen genommen, es gab einige Verhöre und in einem dieser Verhöre haben sie Jesus in die Enge getrieben. Sie haben gesagt, wir beschwören dich beim Sohn, beim lebendigen Gott. Bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und dann antwortet Jesus ganz ruhig, du sagst es. Ich bin es. In dem Moment zerriss der Hohepriester sein Kleid. Die Menschen, die anwesend waren, gerieten in Rage. Sie hatten sich nicht mehr unter Kontrolle. Und dann wurde Jesus verurteilt zum Tode am Kreuz. Römische Soldaten haben ihn an dieses Kreuz genagelt. Und ich bitte Sie für einige Augenblicke, versuchen Sie einmal, diesen Gekreuzigten vor Augen zu malen. Er hängt dort mit einer Dornenkrone auf dem Kopf. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat seinen Körper blutig geschlagen. Arme und Beine schwellen an. Fieberdurst quälen ihn. Und ich sage Ihnen, es gibt Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart vom Kreuz war das Schlimmste, was der Mensch je erfunden hatte. Jesus hatte unsagbare Schmerzen. Aber dann handelt Jesus wieder anders, als wir alle gehandelt hätten. Er betet nämlich für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen stehen da, sie schauen zu. Die Theologen, das Volk, die Soldaten, sie gaffen zu. Was passiert jetzt? Und dann provozieren sie noch einmal. Sie sagen, Jesus, wenn du wirklich der Messias bist, wie du das ja immer von dir behauptet hast, dann beweise das. Steig vom Kreuz herunter. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Aber so wie du da hängst, niemals. Aber Jesus bleibt am Kreuz. Dann folgt noch einmal ein letzter Schrei. Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Und mit diesen Worten stirbt Jesus. Nachdem das geschehen ist, gehen die Menschen nach Hause. kann mir vorstellen, wie der eine zum anderen gesagt hat, also das mit Jesus ist schon eine sehr traurige Sache. Ja, sagt der andere, Jesus hat sich komplett verkalkuliert. Und dann geht die Geschichte, das Leben der Menschen weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Aber dann am dritten Tag aufersteht Jesus von den Toten. Die römischen Soldaten, die das Grab bewachten, waren außer sich. Sie liefen zum Hohen Rat, sie konnten das nicht erklären. Sie sagten, was da passiert ist. Und es machte sich eine große Verlegenheit breit. Was sollen wir tun? Und dann gab der Hohe Rat diesen Soldaten ganz viel Geld. Und sie sagten, ihr müsst den Menschen Folgendes sagen. In der Nacht, als die Soldaten geschlafen haben, sind die Jünger gekommen und haben den Leichnam von Jesus gestohlen. Überlegen Sie mal, was für einen Quatsch da die Soldaten reden mussten. In der Nacht, als wir geschlafen haben. Römische Soldaten haben nicht geschlafen. Das war nicht wie vielleicht Schweizer Soldaten. Ich weiß das nicht. Aber die wurden hingerichtet, wenn sie geschlafen haben. Und noch etwas, wenn sie schlafen, wissen Sie, was passiert. Sie schlafen wahrscheinlich immer mit einem Ei und das andere haben sie offen. Aber die mussten so einen Quatsch erzählen. Aber soll ich Ihnen etwas sagen? Was macht man nicht alles für Geld? Aber ich sage Ihnen, Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt. In den kommenden Wochen begegnet er vielen Menschen, seinen Jüngern, den Frauen, die ihm nachgefolgt sind, vielen Menschen, einmal 500 Menschen auf einen Schlag, die sich alle überzeugen konnten, er ist auferstanden, er lebt wirklich. Und dann kehrt er in den Himmel zurück, ohne noch einmal zu sterben. Wissen Sie, was mich an der Auferstehung Jesu am meisten fasziniert? Jetzt müssen Sie gut aufpassen. Die Auferstehung Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, da sagt ein Historiker, es ist das bestbezeugteste Ereignis überhaupt von der damaligen Zeit. Jesus ist auferstanden und damit wird deutlich, er ist einmalig. Verstehen Sie, an ihm kommen wir nicht so leicht vorbei. Und jetzt lehrt die Bibel, warum Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Er ist am Kreuz gestorben, damit er uns die Sünden vergeben kann. Die Bibel formuliert das so, er ist um unsere Sünde verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit er uns die Sünden vergeben kann. Jetzt sagen Sie vielleicht, mit Vergebung der Sünden kann ich nichts anfangen, tut mir leid. Ich lebe mein Leben, dass ich vor Gott bestehen kann. Manche sagen sogar, ich tue Recht und scheue niemand. Und vielleicht sagen sie, es tut mir leid, ich kann mit Vergebung der Sünden einfach nichts anfangen. In der biblischen Sprache bedeutet Sünde nichts anderes als Zielverfehlung. Sünde ist also nichts anderes, als dass wir das Ziel verfehlen, das Gott für unser Leben gesetzt hat. Und jetzt einmal ganz ehrlich, wie oft haben wir das Ziel verfehlt, das Gott für uns bereithält? Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. Wenn man heiratet, dann heiratet man normalerweise nicht mit dem Ziel, sich wieder scheiden zu lassen. Gerade Untersuchungen zeigen, dass junge Menschen sich eine lebenslange Partnerschaft, eine lebenslange Ehe wünschen. Aber wie viele Ehen gehen in Brüche? Wie viele Partnerschaften gehen in Brüche? Das heißt, wir erreichen nicht das Ziel, dass wir uns selber gesteckt haben, geschweige denn das Ziel, das Gott für unser Leben gesteckt hat. Denn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Oder wenn wir eine Freundschaft eingehen, gehen wir normalerweise die Freundschaft nicht ein, um den anderen zu verletzen oder ihn zu enttäuschen. Mal ganz ehrlich, wie oft verletzen wir andere Menschen? Soll ich Ihnen sagen, die Menschen, die ich am meisten verletzt habe, sind die Leute, die ich am meisten liebe. Meine Frau, meine Kinder. Und ich erreiche nicht das Ziel, das ich mir gesetzt habe, geschweige denn das Ziel, das Gott mir gesetzt hat. Oder wir sehnen uns nach Ehrlichkeit, wir sehnen uns nach Transparenz, das ist ja postmodern, möglichst ehrlich sein. Aber mal ganz ehrlich, wie oft sind wir alles andere als ehrlich und transparent? Wie oft heucheln wir? Wir erreichen nicht das Ziel, das wir uns selber gesteckt haben und das Gott gesteckt hat. Und all das nennt die Bibel Sünde. Und genau darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit er uns das alles vergeben kann. Und sehen Sie, es ist sehr einfach, die Vergebung der Sünden zu bekommen. Wir müssen nämlich nur einmal in einem Gebet demütig zu Jesus kommen und ihm unsere Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Die Bibel sagt an einer Stelle, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wir müssen Jesus einmal bewusst in unser Leben aufnehmen. Denn die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und sehen Sie, wenn ein Mensch das macht, Sünde bekennt, Jesus in sein Leben aufnimmt, vergibt ihm Jesus alle Sünden. Er darf weiterleben, wie wenn er nie gesündigt hätte. Er darf noch einmal neu beginnen. Er wird ein Kind des lebendigen Gottes. Gott wird sein himmlischer Vater. Er bekommt ewiges Leben, wenn er stirbt. Und das Wunderbare ist, er weiß bereits jetzt, dass er ewiges Leben hat. Meine Freunde, das ist so in groben Zügen das Evangelium. Und jetzt frage ich Sie einmal, ist das so schlecht? Ist das eine so unmögliche Sache? Warum empfinden so viele Menschen das Evangelium so negativ? Also diese Frage muss jeder von uns selber beantworten. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Moment mal, das klingt alles positiv. Das würde ich eigentlich gerne glauben, aber vielleicht sagen Sie, ich bin einfach ein Zweifler. Ich kann einfach nicht glauben, was in der Bibel steht. Ich habe einfach Mühe zu glauben, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist. Und Sie fragen vielleicht, Beat, gibt es einen Weg, um das herauszufinden, ob das wahr ist, was hier in der Bibel steht? Ob das wahr ist, was du hier predigst? Gibt es eine Möglichkeit? Meine Freunde, es gibt eine Möglichkeit. Heute Abend kann jeder, der das will, herausfinden, ob Jesus lebt oder nicht. Jeder. Und ich möchte Ihnen gerne erklären, jetzt rede ich ganz speziell zu allen Zweiflern unter uns. Ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, wie Sie herausfinden können, ob Jesus lebt oder nicht. Ich möchte es gerne anhand eines Textes machen. Steht im Johannesevangelium im Neuen Testament, Kapitel 1, und zwar die Verse 43 bis 51. Sie können jederzeit zu Hause diese Geschichte nachlesen. Ich möchte sie gerne erzählen. In dieser Geschichte begegnet ein junger Mann, Philippus, überraschend Jesus Christus. Und wie das manchmal so der Fall ist, diese Begegnung mit Jesus hat sein Leben radikal auf den Kopf gestellt. Philippus war total begeistert von dieser Begegnung von Jesus. Vielleicht kennen Sie auch so jemanden. Vielleicht haben Sie einen Freund oder jemanden Verwandten, der irgendwann mal gesagt hat, ich bin Jesus begegnet. Und plötzlich war er so begeistert von diesem Jesus, dass sie sich das gar nicht erklären konnten. Sie sind überrascht gewesen. Wie kann man so begeistert sein von Jesus? Genau das ist Philippus passiert. Er begegnet Jesus und ist begeistert von Jesus. Und in dieser ersten Begeisterung geht er zu seinem Freund Nathanael. Und er sagt natürlich die Neuigkeit. Er sagt zu Nathanael, Nathanael, wir haben den gefunden, von dem schon Moses geschrieben hat. Wir haben den Erlöser gefunden, den Messias haben wir gefunden. Aber Nathanael bleibt ziemlich skeptisch. Der lässt sich nicht so leicht von der Begeisterung von Philippus mitreißen. Er fragt ziemlich kühl, was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Nun, um diese Frage zu verstehen, müssen Sie wissen, in der damaligen Zeit im Judentum gab es eine ganz große Erwartung, dass ein Erlöser kommen würde, dass der Messias kommen würde. Wissen Sie, das kennen Sie ja, es gibt manchmal in einer Gesellschaft so eine Strömung und dann glaubt eine ganze Gesellschaft, hat eine ganze Gesellschaft irgendwo so gewisse Erwartungen. Und so war das damals. Man erwartete einen Messias, der sollte die politischen Probleme lösen und die sozialen und die persönlichen Probleme. Jetzt können Sie sich gut vorstellen, jetzt traten immer wieder Männer auf, haben Leute um sich herum gesammelt und von sich behauptet, sie seien der Messias. Und kurze Zeit später sind sie wieder aus der Bildfläche verschwunden. Wenn jetzt Jesus auftrat und wenn man sich plötzlich überlegte, ja, ist dieser Jesus der Messias oder nicht, dann war das nichts Außergewöhnliches. Er war einer unter vielen Menschen, über die man sagte, er ist der Messias. Und von daher war die kritische Haltung, das Zweifeln von Nathanael, ich sage es Ihnen, mehr als angebracht. Es war berechtigt. Der war klug. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum Nathanael zweifelte. Im Alten Testament steht nämlich geschrieben, dass der Messias in Bethlehem geboren würde. Und jetzt kam Jesus offensichtlich aus Nazareth. Das passte ja irgendwie nicht zusammen. Und darum war die Frage, was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen, von Nathanael wirklich berechtigt. Also seine Skepsis, seine kritische Haltung, seine Zweifel, die waren begründet. Wie geht die Geschichte weiter? Nun, Philippus hätte jetzt versuchen können, Nathanael mit Argumenten zu überzeugen, oder? Er hätte sagen können, Nathanael, ich muss dir das mal ein bisschen erklären. Also Jesus ist wirklich in Bethlehem geboren worden. Das steht und das ist geschehen, aber du weißt ja vielleicht, er musste dann später mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Später sind sie zurückgekehrt, aber dann sind sie nicht mehr nach Bethlehem gegangen, sondern sie sind nach Nazareth gegangen. Also du siehst, Nathanael, es stimmt, Jesus ist in Bethlehem geboren, wie das in der Bibel steht, und er kommt aus Nazareth. Philippus hätte noch viele andere Argumente bringen können, aber das macht er nicht. Sondern er sagt zu Nathanael, komm und sieh. Komm und schau es dir einfach einmal an. Verstehen Sie? Philippus diskutiert nicht. Philippus argumentiert nicht. Und das ist absolut richtig. Wissen Sie, Jesus ist nicht irgendeine Weltanschauung, über die man diskutieren kann. Sondern Jesus ist eine Person, der man ganz persönlich begegnen kann. Und das ist auch heute so. Ich werde Sie in diesen Tagen nicht zu einer Weltanschauung oder zu einem Glauben überreden, sondern ich möchte Sie ermutigen, einfach einmal diesem Jesus zu begegnen. Philippus sagt einfach, komm, schau es dir an. Und Nathanael geht mit. Und das ist der entscheidende Punkt. Er hätte auch anders handeln können. Er hätte sagen können, Philippus, das ist gut, was du hier sagst. Auch interessant, aber ich habe Wichtigeres zu tun. Ich habe leider keine Zeit. Tut mir leid, ich kann nicht mitkommen. Wissen Sie, wie oft ich das schon erlebt habe? Da bin ich Menschen gegenüber, die wirklich Zweifel haben. Und ich möchte Ihnen in den Zweifeln helfen. Dann sage ich mal, kommen Sie, versuchen Sie doch einfach mal eine Begegnung mit diesem Jesus. Sie können ja nichts verlieren. Probieren Sie es doch einfach einmal. Sage ich zum Beispiel, fangen Sie mal an, im Neuen Testament zu lesen. Oder fangen Sie mal an zu beten. Sprechen Sie Jesus einfach einmal an. Sie können nichts verlieren. Und dann sagen manche Leute, tut mir leid, kein Interesse. Ich habe Wichtigeres zu tun. Meine Freunde, das ist schade. Denn so kommen Sie in dieser Frage einfach nicht weiter. Ich habe mir überlegt, warum ging Nathanael mit? Nun, vielleicht ging er mit, weil Philippus sein Freund war. Das ist ein guter Grund. Soll ich Ihnen sagen, ganz viele Leute fangen sich an, für den Glauben an Jesus zu interessieren, weil sie im Umfeld Leute haben, die an Jesus glauben. Ich weiß nicht, warum sie gekommen sind. Aber vielleicht sind sie gekommen, weil sie einen guten Freund oder eine gute Freundin hat, die an Jesus glauben. Und die Person hat sie eingeladen. Und sie haben vielleicht gesagt, also, wenn die Person mich zu dem einlädt, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Und darum sind sie hier. Das ist ein guter Grund, ein sehr gutes Argument. Vielleicht ging Nathanael auch mit, weil er dachte, ich kann ja nichts verlieren. Denken Sie gut mit. Vielleicht hat er gedacht, wenn das stimmt, was Philippus sagt, dann mache ich die größte Entdeckung meines Lebens. Wenn das nicht stimmt, habe ich nichts verloren. Also bin ich in jedem Fall Gewinner. Wir wissen nicht, warum Nathanael mitging, aber er ging mit und das war der entscheidende Punkt. Und dann kommt es zu dieser Begegnung mit Jesus. Jesus spricht ihn an und sagt, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael ist ein bisschen überrascht, er fragt zurück, woher kennst du mich? Und dann antwortet Jesus, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich bereits unter dem Feigenbaum gesehen. Und interessant ist, nach dieser Aussage von Jesus bricht es aus Nathanael heraus und er sagt: Rabbi, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der König Israels. Nun ist das eine ziemlich rätselhafte Konversation zwischen Nathanael und Jesus, nicht wahr? Ja, was ist denn da passiert unter dem Feigenbaum? Was hat Nathanael gemacht? Etwas Gutes oder etwas Böses? Wir wissen es nicht. Aber in dem Moment, durch diese Aussage, oder anders ausgedrückt, durch die Begegnung mit Jesus, als Nathanael Jesus konkret begegnete, verschwanden die Zweifel und er fing an zu staunen und sagte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Noch einmal. In dem Moment, wo es zu dieser Begegnung kam, verschwanden die Zweifel im Leben von Nathanael. Und er fing an zu staunen und an Jesus zu glauben. Mit dieser Geschichte möchte ich heute Abend alle Zweifler ermutigen, einmal die Begegnung mit Jesus zu wagen. Wissen Sie, Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Sie müssen nicht so tun, wie wenn alles klar wäre. Sie dürfen alle ihre Zweifel bringen, alles. Aber wagen Sie die Begegnung. Und ich sage Ihnen, wenn Sie diese Begegnung wagen, wird Ihnen Jesus die Zweifel wegnehmen. Nicht durch Argumente von mir, sondern durch eine Begegnung mit Jesus Christus. Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, wie kann man Jesus begegnen? Jesus ist doch unsichtbar. Damals war das relativ einfach. Nathanael sah Jesus, aber wir sehen doch Jesus heute nicht. Noch einmal. Jesus ist gestorben. Dann wurde er begraben. Am dritten Tag ist er körperlich auferstanden. In den folgenden Wochen begegnete er vielen Menschen, die ihn ganz konkret sahen. Und dann kehrt er in den Himmel zurück, ohne noch einmal zu sterben. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Und sehen Sie, seit diesem Augenblick, seit 2000 Jahren, sind Millionen von Menschen auf der ganzen Welt diesem Jesus so konkret begegnet, obwohl sie ihn nie mit ihren Augen gesehen haben. Aber sie sind ihm so real begegnet, dass sie mit dem Zweifeln aufhörten, anfingen zu staunen und sagen: Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass er da ist. Und das wünsche ich Ihnen. Und darum ermutige ich Sie einfach heute Abend, wagen Sie mal eine Begegnung mit Jesus. Sprechen Sie mal ein Kontaktgebet. Sie können ihm ungefähr Folgendes sagen: Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich Zweifel habe. Du weißt, dass ich das einfach wie nicht glauben kann. Aber wenn das wahr ist, was du ihr sagst, dann möchte ich dir begegnen. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Ich bitte dich, komm in mein Leben hinein. Und zwar so real und so klar, dass ich nicht mehr zweifle, sondern dass ich dann weiß, du bist da, dass ich anfange zu staunen und zu glauben. Wagen Sie die Begegnung mit Jesus. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das wagen, werden Sie ihm begegnen. Vielleicht heute Abend, aber ganz sicher im Laufe der nächsten Tage. Wissen Sie, ich begegne immer wieder Menschen, die irgendwann einmal mit einem zögerlichen, zweifelnden Gebet zu Jesus gekommen sind. Es einfach mal probiert haben und Jesus so klar begegnet sind, dass sie keine Zweifel mehr haben, sondern staunen und an Jesus glauben. Nach einer ähnlichen Veranstaltung bleibt eine Frau zurück. Ich setze mich zu ihr hin und dann sagt sie: Ich möchte heute Abend diesem Jesus begegnen. Ich nehme meine Bibel, ich erkläre ihr anhand von ein paar Bibelstellen, wie man Jesus begegnen kann. Dabei lege ich meine Bibel in ihre Hände. Als sie die Bibel in ihrer Hand hat, sagt sie: Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Bibel in der Hand habe. Ich frage sie: Sie wissen nicht viel von Jesus. Sie sagt: Ich weiß gar nichts von Jesus, aber ich möchte diesem Jesus begegnen. Ich habe ihr das alles dann erklärt, dann haben wir miteinander gebetet, sie hat Jesus um Vergebung gebeten und Jesus eingeladen, in ihr Leben hineinzukommen. Wir haben uns dann verabschiedet. Am nächsten Tag wollte sie mich noch einmal sehen, wir saßen uns gegenüber und dann frage ich sie: Wie geht es Ihnen? Dann antwortet sie: Ich kann das nicht erklären, aber irgendetwas in mir ist passiert. Irgendetwas ist neu geworden. Sie ist Jesus begegnet. Meine Freunde, das wünsche ich jedem von Ihnen, diese Begegnung zu Jesus. Wenn Sie das möchten, haben Sie heute verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie gerade jetzt, dort wo Sie sind, in Ihrem Herzen einfach ein solches Kontaktgebet sprechen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie nach Hause gehen, zu Hause ein solches Kontaktgebet ganz bewusst sprechen. Aber wir möchten Ihnen heute Abend ein ganz besonderes Angebot machen. Vielleicht sitzen Sie da und sagen, ich habe noch Fragen, ich würde gerne noch mit jemandem intensiv über gewisse Dinge reden. Vielleicht sagen Sie auch, ich wäre froh, wenn mich jemand begleiten würde auf diesem Weg, so wie Philippus Nathanael begleitet hat. Wäre ich froh, wenn mir jemand helfen würde, irgendwo zu diesem Jesus zu kommen. Wenn Sie das möchten, dann lade ich Sie jetzt ein, im Anschluss an diese Veranstaltung zu persönlichen Gesprächen. Wir werden es so machen, ich werde jetzt dann beten, dann werden wir noch ein Lied miteinander singen, dann schließe ich den offiziellen Teil des heutigen Abends ab und dann lade ich alle diejenigen ein, die eine Begegnung mit Jesus möchten, die lade ich ein, in diesem Raum hier zurückzubleiben. Sie können an Ihrem Platz sitzen bleiben, dort wo Sie gerade sind, Sie können auch hierher nach vorne kommen, wie es Ihnen lieber ist, und alle anderen bitte ich, ausnahmsweise in diesen Tagen diesen Gottesdienstraum dann ruhig zu verlassen. Sie können draußen noch sein, ein bisschen zusammensitzen, miteinander reden, aber wir möchten diesen Saal hier gebrauchen als einen Ort, wo man Gott einfach begegnen kann, wo man Jesus nahe kommen kann. Und dazu lade ich Sie ein. Wenn die anderen dann draußen sind, bitte ich die, die zurückgeblieben sind, zu mir zu kommen. Ich werde Ihnen noch etwas sagen und dann helfen wir Ihnen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch versuchen wir, Ihre Fragen zu beantworten. Wir zeigen Ihnen noch einmal anhand von ein paar Bibelstellen, wie man Jesus begegnet. Und dann würden wir gerne mit Ihnen beten. Und Sie können einfach mal diese Begegnung wagen. Wir möchten auch noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Es ist uns schon ein Anliegen, wenn Sie Jesus begegnen, dass das nicht zu einer Eintagsfliege wird, sondern dass es dann weitergeht. Und dieses Heft möchten wir Ihnen gerne geben. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, das wäre Ihnen eine Hilfe, Sie müssten nicht allein zurückbleiben, dann sagen Sie das dieser Person, stupfen Sie sie, sagen, du, ich würde gerne sitzen bleiben, könntest du mich nicht begleiten? Und ich bin sicher, die Person wird Sie gerne begleiten. Ich lade heute Abend all diejenigen ein, die vielleicht wirklich zweifeln. Ist das wahr oder nicht? Schauen Sie, es gibt nur eine Möglichkeit, wie Sie es herausfinden können. Sie müssen die Begegnung wagen. Wir können noch lange diskutieren, wir können noch viele Argumente bringen. Das wird Sie nie, nie überzeugen. Nur die Begegnung mit Jesus. Sie müssen es einmal wagen. Vielleicht sitzen Menschen unter uns, die machen schon lange auch an dieser Entscheidung herum. Soll ich mich für Jesus entscheiden oder soll ich das nicht tun? Und immer wieder haben sie es hinausgedrückt, einfach weil sie Zweifel haben. Und ich kann die Zweifel verstehen. Aber sie können nur überwunden werden, wenn sie mal einen Schritt wagen. Und darum ermutige ich Sie, bleiben Sie zurück, machen Sie einfach mal diesen Schritt. Ich lade Kinder ein, ich lade junge Menschen ein, ältere Menschen, Sie sind einfach eingeladen. Bevor ich jetzt abschließe, möchte ich noch eine Frage beantworten. Vielleicht fragen Sie sich, also fragen Sie mich, zweifelst du eigentlich nie? Jetzt werden Sie überrascht sein, was ich antworte. Doch, ich kenne Zweifel. Und wissen Sie, was ich mache, wenn ich Zweifel habe? Ich mache es wieder gleich wie am Anfang. Ich komme zu Jesus und ich sage, Herr Jesus, du weißt, dass ich dir gerne nachfolge. Du weißt, dass ich dich liebe. Und du weißt, dass mein Leben dir gehören soll. Aber ich möchte nicht einer Illusion nachfolgen. Begegne mir aufs Neue. Und dann erlebe ich immer wieder, wie Jesus mir begegnet. Und wie ich wieder neu zum Staunen komme und mich an Jesus freuen kann. Vielleicht sitzen Menschen unter uns, die haben sich einmal für Jesus entschieden und es geht ihnen ganz ähnlich. Sie erinnern sich, sie haben sich klar für ihn entschieden und am Anfang war das alles sonnenklar. Jesus war da, es war für sie keine Frage, keine Zweifel, es war sonnenklar, er ist da. Aber dann haben sie Schweres erlebt. Schicksalsschläge, die sie nicht erklären konnten. Vielleicht ist ein Mensch gestorben, den sie geliebt haben. Vielleicht sind sie arbeitslos geworden, krank geworden. Vielleicht hat sie auch irgendein Christ verletzt. Und sie haben Dinge erlebt, die sie nicht mehr einordnen, nicht mehr erklären konnten. Und haben angefangen, an Gott zu zweifeln. Und je mehr sie an Gott gezweifelt haben, umso mehr ist auch ihre Beziehung zu Jesus abgekühlt. Jesus ist irgendwo am Rande. Sie wissen vielleicht nicht einmal selber genau, ob sie noch Christ sind oder nicht. Und sie spüren das. Und sie spüren diese Fragen. Und sie spüren die Nagen. Und sie hätten gerne Antworten. Meine Freunde, alle diese Zweifel und Kämpfe, die sie haben, können nicht durch Argumente überwunden werden. Das ist keine Chance. Wissen Sie, wenn man wirklich in Not ist und dann versucht zu argumentieren, warum das ist, hilft das nicht. Aber diese Zweifel, die in ihrem Leben gekommen sind, können überwunden werden durch eine neue Begegnung mit Jesus. Darum lade ich Sie ein, wenn aus irgendeinem Grund Sie in Zweifel geraten sind, Ihre Beziehung zu Jesus abgeflacht ist, wagen Sie neu die Begegnung mit Jesus. Kommen Sie neu zu ihm. Machen Sie eine Erneuerung. Sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, es ist so. Aber ich kann mir selber nicht helfen. Hier komme ich zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir einfach auch meine Lauheit, aber komm vor allem neu in die Mitte meines Lebens. Bestimme mein Leben und überwinde meine Zweifel, dass ich wieder ganz neu staune. Und an dich glaube. Das wünsche ich Ihnen. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, bleiben Sie einfach zurück. Wir reden gerne mit Ihnen und wir beten gerne mit Ihnen. Ich möchte jetzt gerne den Vortrag abschließen mit einem Gebet.